Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zu Breitband. Ich bin Jenny Gensmer. Wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, aktuelle Tech- und Digitalisierungsthemen etwas genauer zu beleuchten und zu hinterfragen. Hier bei mir im Studio sind meine Kollegen aus der Breitband-Redaktion, Dennis Kogel und Markus Richter. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden habt euch diese Woche intensiv jeweils mit einem Thema beschäftigt. Dennis, du hast für deine Recherche einen kleinen Waldspaziergang gemacht?
Ja, so einen digitalen Waldspaziergang, weil ich mich auf die Suche gemacht habe nach dem wilden, freien Bio-Internet.
Und das werden wir zur Mitte der Sendung aufklären, was es damit auf sich hat. Markus, du kannst uns sagen, warum Motorola in Deutschland erstmal seine Handys nicht mehr verkaufen darf.
Das ist sogar eine sehr kurze Antwort. Standard essentielle Patente, aber vielleicht nehmen wir uns nachher ein bisschen mehr Zeit, um zu erklären, was das ist.
Und was vielleicht noch nicht so sehr auf der Hand liegt, ist, dass diese beiden Themen, wenn wir ein bisschen länger darüber sprechen, einiges miteinander zu tun haben. Und uns beschäftigt noch ein drittes Thema heute, nämlich die erwartbaren, aber dann doch speziellen Reaktionen von iranischen Social-Media-UserInnen auf den Unfalltod des iranischen Präsidenten. Am vergangenen Wochenende ist der iranische Machthaber Ebrahim Raisi zusammen mit seinem Außenminister und zwei weiteren Amtsträgern verunglückt. Sie befanden sich in einem Helikopter, der bei schlechtem Wetter über bergigem Gelände im Norden des Landes abgestürzt ist. Es wurde dann eine fünftägige Staatstrauer ausgerufen. Am Mittwoch fanden die Trauerfeierlichkeiten statt und am Donnerstag wurde Raisi beigesetzt. Zehntausende Menschen liefen dem Trauerzug hinterher. In den sozialen Medien, da hat sich aber eine ganz andere Stimmung Bahn gebrochen. Menschen haben ihrer Freude Ausdruck verliehen. Es gibt Videos von tanzenden Menschen auf der Straße und unzählige Memes über Raisis Tod. Und mal eine Frage an meine beiden Kollegen hier im Studio aus der Breitbandredaktion. Wie sah denn diese ganze Gemengelage in euren Social-Media-Bubbles aus? Sind diese Memes überhaupt in euren Timelines gelandet?
Also ich habe tatsächlich keine gesehen. Ich habe nur eine Metadiskussion gesehen, die mich dann wieder an Memes erinnert hat. Nämlich haben sich Leute in meiner Timeline gefragt, tut es Not, dass man, wenn ein diktatorischer Führer eines sozusagen, ich sage mal in Anführungszeichen Schurkenstaats stirbt, dann automatisch, dass die hohe Politik in Deutschland Kondolenzschreiben macht. Und das hat mich an Meme-Diskussionen erinnert, weil es so ein bisschen das Ding hatte von, muss man was machen, nur weil es alle machen?
Ich habe ganz wenig auch gesehen, aber auch tatsächlich, weil ich sonst so Memes früher bei Twitter mitbekommen habe und jetzt selber Twitter nur ganz, ganz wenig nutze oder X und dann deswegen wenig gesehen habe, außer die Diskussion, dass Leute reingefallen sind auf so eine Finte über einen gewissen Eli Copter. Ich glaube, kommen wir später wahrscheinlich nochmal dazu.
Darüber werden wir reden, definitiv. Ja. Wir werden aber auch über die Bildästhetik selber reden. Ein Bild, das mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, das ist ein Bild, das ist so in Sepia-Farben, das sieht ziemlich mächtig aus. Und da sieht man einen Helikopter, der von so ganz langen geflochtenen Zöpfen vom Himmel gerissen wird. Und da ist so eine Frau von hinten im Vordergrund zu sehen. Also man merkt schon, diese Bilder und Memes, die sind politisch aufgeladen, was die Inhalte der Bilder angeht, aber auch was die Diskussionen über diese Bilder angeht. Und um zu verstehen, welche Anliegen sich hier Gehör verschaffen und welche Rolle Memes spielen in der Protestkultur, die da gerade auch aus dem Iran zu uns rüberschwappt, dafür können wir mit der Kunst- und Bildhistorikerin Verena Straub sprechen. Sie ist Co-Leiterin des Forschungsprojekts Bildprojekte in den sozialen Medien an der TU Dresden und forscht zum Thema Mimifizierung des Widerstands. Verena Straub ist uns zugeschaltet und deswegen können wir sie jetzt hier zu uns in die Runde holen. Hallo, Frau Straub, in die Leitung.
Hallo.
Wir haben ja jetzt schon ein paar Eindrücke aus unseren Timelines hier beschrieben. Welche Bilder und Memes sind Ihnen denn besonders aufgefallen, die den Tod von Raisi kommentieren? Haben Sie da auch Beispiele?
Ja, mir sind in den ersten Tagen tatsächlich einige Memes, vor allem auf Instagram und X, begegnet, die, wie Sie ja auch schon erwähnt haben, den Helikopterabsturz mit dem Motiv der weiblichen Haare in Verbindung gebracht haben. Also wir erinnern uns, ja, das Abschneiden der Haare war ja eine ganz wesentliche Symbolik für die Frau-Leben-Freiheit-Proteste, die nach dem Tod von Mahsa Amini im September 2022 begonnen haben. Eines der Memes haben Sie ja gerade schon erwähnt, also dieser Helikopter, der von Haarzöpfen umschlungen wird, ganz so, als würden die Zöpfe ihn fesseln und zu Fall bringen. Und dasselbe suggeriert auch ein anderes Bild, das mir begegnet ist, in dem der Helikopter von einem ganzen Strom von Haaren erfasst wird. Und da sind unten zudem einige Frauen zu sehen, die ihre abgeschnittenen Haare in die Höhe strecken und damit also ganz explizit auf diese feministischen Proteste Bezug nehmen. Und ich denke, als Symbol funktionieren diese Bilder natürlich extrem gut, indem sie direkt an diese Bildsprache der Proteste anknüpfen. Suggerieren sie natürlich, dass der Tod des Präsidenten ja wie eine logische Folge der Proteste ist und damit eine gerechte Strafe darstellt. Und oft, wenn man sich dann die Posts zu diesen Memes anguckt, ist da dann auch die Rede von Karma, was natürlich die Sichtweise bestärkt, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelte, sondern dass die Regierungsvertreter quasi selbst verschuldet ums Leben gekommen sind, also verschuldet eben durch ihre mörderischen Taten. Was mir dann aber auch aufgefallen ist, dass neben iranischen Accounts ganz verstärkt auch israelische bzw. pro-israelische Accounts Memes gepostet haben, in denen der Absturz eben auch mit Schadenfreude zelebriert wurde. Und hier sind es natürlich nicht die feministischen Proteste, die für den Absturz symbolisch verantwortlich gemacht werden, sondern israelische Geheimdienstaktivitäten. Also zum Beispiel, wenn der Helikopterpilot in Memes als Mossad-Mitarbeiter imaginiert wird und der Absturz so dann als quasi erfolgreiche Militäraktion Israels dargestellt wird. Und diese Memes sind natürlich ganz klar im Kontext des Gaza-Kriegs zu sehen und richten sich gegen den Iran als wichtigsten Unterstützer der Hamas.
Sie haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, die durch diese Memes in unterschiedlicher Weise angetippt werden. Also einmal scheint da so ein bisschen Karma durch, vielleicht auch Wünsche, die die Bevölkerung aus dem Iran haben und jetzt mit dem Tod von Raisi verbinden. Auf der anderen Seite die ganzen politischen Konflikte, die in irgendeiner Form mit Memes kommentiert werden. Und vielleicht auch, da können wir später nochmal drüber sprechen, sogar dieser Aspekt Desinformation. Ich würde gerne nochmal eine Analyseebene höher gehen und Sie fragen, welche Funktion Sie denn erkennen können in diesen Memes. Also geht es hier darum, auf affektiver Ebene sich zu äußern, Emotionen zu teilen, Gefühle zu teilen, oder kann man da was Strategisches drin sehen? Also verfolgen vielleicht manche Memes ein bestimmtes Ziel?
Ich denke, beides ist der Fall. Die affektive Dimension lässt sich natürlich von der politischen Dimension auch gar nicht trennen. Und gerade in Konflikt- oder Kriegssituationen wird Memes ganz häufig das Potenzial zugeschrieben, durch Humor auf besonders belastende Ereignisse zu reagieren und damit quasi als Bewältigungsmechanismus zu funktionieren. Was ich nun an den Memes des Helikopterabsturzes besonders bemerkenswert finde, ist, dass hier quasi affektive Allianzen entstehen, die außerhalb der Online-Community so erstmal kaum denkbar wären. Also wie ich gerade beschrieben habe, spielen bei den Helikopter-Memes ja ganz unterschiedliche politische Interessen eine Rolle. Was sie jedoch verbindet, ist der geteilte Hass gegenüber dem iranischen Präsidenten. Und zusammengenommen kann man sagen, dass die Memes also eine affektive Gemeinschaft schaffen, in der ganz unterschiedliche politische Ziele aufgehen. Und gleichzeitig kursieren aber auch Memes, die erstmal gar keine klare politische Positionierung erkennen lassen. Zum Beispiel sind mir auch eine Reihe von Memes begegnet, die das Bild des Helikopters mit dem U-Boot Ocean Gate überblenden. Damit ist das U-Boot gemeint, das letztes Jahr bei einem touristischen Tauchgang zum Schiffswrack der Titanic verunglückt ist und bei dem ja auch einige Billionäre ums Leben kamen. Als dann bekannt wurde, dass das U-Boot mit einer Control-Software aus der Gaming-Industrie ausgestattet war, entstanden ganz viele Memes, die dieses Unglück quasi als Titanic 2 verspotteten. Und das Einzige, was dieses Meme nun mit dem Helikopterabsturz verbindet, ist eben das affektive Register der Schadenfreude. Und gerade bei solchen Memes liegt daher die Vermutung nahe, dass es weniger um einen politischen Kommentar geht, sondern eher um ein selbstreferenzielles Spiel innerhalb der Meme-Community. Also der Freude daran, mit Memes auf andere Memes zu verweisen. Und dadurch kann man sich natürlich fragen, ob solche Memes dann nicht eher zu einer Depolitisierung des Diskurses führen.
Also was wir auf jeden Fall sehen, ist diese Mechanik von Memes, dieses Interreferenzielle und dass offenbar sie an irgendeinem Punkt ihre Referenzen auch verlassen und ein ganz eigenes Gefühl darstellen sollen in den sozialen Medien. Und trotzdem würde ich gern nochmal auf eine Verbindungslinie zu sprechen kommen. Sie hatten vorhin schon den Tod von Dina Mahsa Amini angesprochen, die in Haft der Sittenpolizei genommen wurde und darauf verstarb. Sie starb 2022 und nach ihrem Tod gab es diese letzte Meme-Welle aus dem Iran, an die ich mich zumindest erinnern kann. Da gab es diesen Slogan Frau, Leben, Freiheit. Der wurde auch als Hashtag bekannt, auch Mahsa Aminis Name. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, was kann man in der aktuellen Meme-Welle noch davon sehen? Also setzt sich diese Bildsprache von vor 2 Jahren nach Mahsa Aminis Tod in der aktuellen Meme-Welle fort? Hat es da eine Entwicklung gegeben?
Genau, wie ich ja gerade schon am Beispiel von ein paar Memes gezeigt habe, gibt es natürlich auf jeden Fall Bezüge zu dieser Bildkultur. Ich habe mit Kerstin Schankfeller zusammen einen Text zu diesen Bildprotesten ab September 22 geschrieben. Und in dem Text schreiben wir von einer Mimification des Widerstands. Und damit meinen wir vor allem einen Nachahmungs- oder Verstärkungseffekt. Also wie Sie auch gerade schon erwähnt haben, haben Frauen oder teilweise auch Männer auf der ganzen Welt Videos gepostet, in denen sie vor laufender Kamera ihre Haare abschnitten, um damit ihre Solidarisierung mit dem Kampf der iranischen Frauen auszudrücken. Und wir argumentieren in unserem Text, dass gerade diese Meme-Werdung der Protestaktion ein entscheidender Faktor dafür war, dass die Proteste iranischer Frauen international sichtbarer wurden. Bei den Memes des Helikopterabsturzes scheint mir das allerdings etwas anders zu sein. Wenn ich eine erste Einschätzung abgeben würde, dann würde ich sagen, die Mimification führt hier weniger zu einer Verstärkung einer quasi organisierten Protestbewegung, sondern eher zu einer Verkomplizierung der Bildaussagen. Mhm. Auch wenn eben teilweise auf ähnliche Bilder zurückgegriffen wird.
Wenn wir noch einmal zurückkommen zum Iran und den Protestmemes, die da gepostet werden. Wie reagiert denn das iranische Regime auf die Online-Proteste? Haben Sie beobachtet, dass hier zum Beispiel versucht wurde, Einfluss zu nehmen? Denn so ganz recht kann Ihnen diese Protestwelle an Memes und politischen Bildern ja nicht sein.
Ja, es ist natürlich bekannt, dass das Internet vom iranischen Regime unfassbar stark kontrolliert und zensiert wird. Die einzige Möglichkeit, die viele IranerInnen haben, um auf soziale Medien oder auch internationale Berichterstattung zuzugreifen, sind VPN-Verschlüsselungen, die im Iran aber kriminalisiert sind. Das heißt, deren Benutzung steht unter Strafe. Und man muss sich hier auch einfach noch mal vor Augen führen, dass allein das Posten eines Memes, das eine oppositionelle Position bezieht, für IranerInnen ein unfassbar mutiger Akt des Widerstands ist. Es bedeutet zum einen, dass sie die verschärfte Internetzensur umgehen müssen und zum anderen bedeutet es natürlich, in Kauf zu nehmen, verfolgt, verhaftet oder im schlimmsten Fall sogar getötet zu werden. Und es gibt auch schon erste Berichte von Verhaftungen von Menschen, die solche Videos teilten, auf denen zum Beispiel Freudentänze als Reaktion auf den Helikopterabsturz zu sehen waren. Und es ist daher auch nicht überraschend, dass viele Memes von IranerInnen auch sehr schnell wieder gelöscht wurden, eben aus Angst vor Verfolgung durch das Regime.
Die Kunst- und Bildhistorikerin Verena Straub hat mit uns über die Protestbilder und Memes aus dem Iran gesprochen, die der Tod von Präsident Raisi ausgelöst hat. Vielen Dank dafür.
Ich danke.
Wenn wir an unsere Smartphones denken, die Videokonferenz-Tools, die wir auf Arbeit benutzen, die Suchmaschinen, die Browser, die Cloud-Dienste, meist kennen wir die großen Namen dieser Technologieunternehmen dahinter. Google, Apple, Microsoft. So viele sind es ja irgendwie nicht, die großen Namen zumindest. Wir können ja mal einen kleinen Check-up machen hier im Studio. Ja. Ich gucke mal hier in die Runde zu Dennis Kogel und Markus Richter. Wenn ihr mal, holt doch mal eure Smartphones vor.
Mhm. Ich glaube, das wird jetzt nicht so überraschend.
Oh nein, ich sehe schon. Okay, ich fange mal an, ja. Aha. Ich habe hier ein iPhone, ja, natürlich überraschenderweise mit einem iOS-Betriebssystem. Ja. Wie sieht es bei euch aus, Dennis?
Same, ja, ein iPhone mit iOS.
Ich hätte hier zur allgemeinen Überraschung ein altes iPhone anzubieten mit iOS.
Mit iOS?
Okay,
wow.
Wenn das hier so eindeutig war, gucken wir doch mal auf die Laptops, die wir dabei haben. Aha. Ich fange mal an. Ich habe hier einen Mac mit dem iOS. Dennis?
Ein MacBook mit OS X, ja. Yep.
Mhm. Okay, ja.
Also ich fürchte mich jetzt auch eine Antwort zu geben, weil ich Sorge habe, dass wir dann irgendwie so gegen irgendwelche
zu Hause habe ich ein Windows.
Das ist wirklich jedes Klischee erfüllt. Die Kreativkopflinge sind hier, naja, gut.
Vielleicht würde sich das Ganze ja ein kleines bisschen diversifizieren, wenn wir jetzt noch über Browser sprechen und Suchmaschinen. Machen wir jetzt aber nicht. Wir haben festgestellt, unsere technische Ausstattung, die baut mittlerweile auf einer ziemlichen Monokultur auf. So könnte man es wahrscheinlich ausdrücken. Und ja, aus der Landwirtschaft wissen wir ja, dass Monokulturen auf Dauer überhaupt keine gute Idee sind, weil sie die Qualität der Böden abnehmen lassen. Mhm. Und Dennis, du hast dich jetzt mal auf die Suche begeben nach dem, was du nennst Öko-Internet.
Ja, so quasi das Internet aus dem Bioladen, genau.
Ja, was meinst du damit?
Ja, also
wonach hast du genau gesucht?
Ja, ich habe mir Alternativen angeschaut, so zu populären Browsern, zu Social Media, zu Messengern, zu Cloud-Speicher. Ein alternatives YouTube habe ich mir angeschaut. Ich habe nach neuen Suchmaschinen gesucht. Und ich habe auch gemerkt, ich bin mit dieser Suche nicht so alleine, weil vor kurzem ist so ein Essay erschienen, wo es darum geht, wie wichtig diese alternativen, ja, Ökodienste sozusagen sein könnten. Wir müssen zurück zum wilden Internet, ist ein Essay von Robin Bergeon und Maria Farrell. Beide so aktiv im Bereich Webstandards und Webinfrastruktur seit vielen Jahren. Und die beiden, die vergleichen in diesem Essay wirklich so ganz direkt das Netz mit einem Ökosystem, mit einem Wald, mit Feldern und sagen, ja, ne, wir brauchen, also wir müssen weg von dieser ungesunden Monokultur, wir müssen das Netz diversifizieren, also zurück zur wild wuchernden Waldwiese sozusagen, damit das Netz langfristig überleben kann. Ich fand das total spannend und ich wollte halt dann auch wirklich so diese wilde Wiese im Internet wiederfinden und habe dann eben in den letzten Wochen so einiges gefunden, was sehr schön war, einiges, was auch nicht so gut funktioniert hat, und genau, da kann ich ein bisschen von erzählen, von dieser Recherche.
Also ich glaube, wenn ich an Wildwiese in der Technologie denke, fällt mir zumindest eine so eine kleine Spielwiese ein, auf der wir manchmal sind, und das ist, wenn es um die ganzen Messenger-Dienste geht. Mhm. Also was gibt es da so für Alternativen? Manche sagen Threema und manche sagen Signal und so weiter. Aber was sind die Dienste, die dich jetzt besonders interessiert haben?
Also ich fand besonders spannend eine Suchmaschine, weil das ja wirklich so der eine Weg ist, mit dem wir mit dem Internet interagieren. Wir suchen ja ganz, ganz viel nach Webseiten und so weiter und so fort. Wo gibt's irgendwas? Und Google und Bing kennen wahrscheinlich alle. So ein paar Alternativen wie DuckDuckGo oder Ecosia kennen vielleicht auch, ja, vielleicht ein paar Leute weniger, aber auch schon so. Das Problem ist, dass diese meisten alternativen Suchmaschinen die Suchergebnisse von Google und Microsoft beziehen. Also die lizenzieren die. Und ich habe dann noch eine Suchmaschine gefunden, die macht ein bisschen was anderes. Kagi heißt die, gibt's noch nicht so lange. Und die Ergebnisse da kommen auch zum Teil von Google und Microsoft, aber die machen auch so eigene Suchindizes, zum Beispiel aus Foren oder Podcasts spezifisch. Und man kann dann in der Suche nach diesen Quellen filtern und man kann der Suche auch sagen, welche Webseiten höher oder niedriger bewertet werden sollen. Also man kann so ein bisschen so seinen eigenen Suchalgorithmus bauen, so seine persönliche Suche. Und das fand ich ganz interessant. Und in den Suchergebnissen sind auch keine Werbeanzeigen mehr. Dafür muss man aber was zahlen, nämlich so eine monatliche Abogebühr für die Suche, 10 Euro.
Ich finde im Monat 10 Euro ganz schön viel, wenn ich ehrlich bin.
Oder?
Das müsste mich schon sehr überzeugen und vor allen Dingen Google ablösen und nicht eher ein Zusatzdienst zu sein, der die Suche kompletter macht. Aber mal ganz von Anfang angefangen, hat sie denn gefallen?
Ja, also wirklich, war zum ersten Mal seit langem wieder so überrascht von Suchergebnissen. So, da gibt es irgendwie Webseiten, die ich gar nicht kenne und irgendwie Ergebnisse, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie interessant finde. Ich habe weniger Produkte empfohlen bekommen, sondern mehr so Erklärungen, Definitionen, Journalismus, Enzyklopädien. Ich habe dann Kagi zum Recherchieren benutzt für diverse Themen und habe dann gemerkt, das gibt mir Links auf zum Beispiel Zeitungsarchive also so richtig tiefe Links in Zeitungsarchive rein, total interessant. War aber auch nicht bei allem besser. Ich habe zum Beispiel nach einer Sommerbettdecke gesucht. Ich möchte eine Sommerbettdecke kaufen. Da war Google besser. Ich hatte viele mehr irgendwie Empfehlungsseiten und Vergleiche und Produkttests und so. Das war schon nützlicher. Ja, und die Ergebnisse auf Deutsch sind bei Kagi weniger überzeugend als auf Englisch, muss ich sagen.
Also tatsächlich eher Ergänzung als ja. Ersatz für Google.
Ja, 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 aber eine interessante Ergänzung.
Okay, eine interessante Ergänzung, eine teure interessante Ergänzung. Was hast du denn noch gefunden in deinem Bio-Internet?
Ich nutze hier gerade einen alternativen Browser, von dem ich recht begeistert bin, weil
den nutze ich auch.
Ja, ja, ja. Ich nutze, also ansonsten privat habe ich vorher, wie die meisten Menschen, den Google Chrome Browser genutzt. Ist halt einfach der populärste Browser. Die meisten Webseiten sind auf den optimiert und ich bilde mir ein, dass der gut ist so. Und den nutze ich dann so. Und dann fand ich eben darum so ein Projekt ganz spannend, den Arc Browser, ARC, basiert technisch auf Chrome auch. Also die Seiten sehen auch genau so aus und ne, funktioniert auch alles gut. Aber entfernt dann so ganz, ganz viele Google Werbetracking-Funktion, also macht das privater, sagen die MacherInnen. Und die haben auch so ganz, ganz viele Ideen dafür, wie dieser Browser die Internetnutzung verändern soll. Also es ist ein gutes Beispiel für so dieses Öko-Internet-Idee, weil also die haben so wirklich hochtrabende Ideen. So dieser Browser wird alles verändern, wie du das Netz wahrnimmst. Und das Hauptsächliche, was sie damit machen, ist, die Lesezeichenleiste ist an der Seite und nicht oben.
Wow, wow, krass.
Ja. Okay, ich nutze den Firefox-Browser, zumindest hier schon mal eine kleine Mini-Alternative und schalte auch das Werbetracking aus. Das ist jetzt keine neue Funktion, zumindest das. Das mit dem Lesezeichen, ja, ist wahrscheinlich etwas Neues in der Ästhetik.
Ja.
Was jetzt aber, ich weiß nicht, am Ende ist Design ja doch ein großer Schritt, aber mein Internetverhalten wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht verändern. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Markus.
Ich finde den Vergleich mit dem Bio-Ding total gut, weil es sozusagen ja nicht nur die Welt besser machen soll, es ist auch teuer und man muss damit beschäftigen, man muss es leisten können. Ich mache das genauso wie du, Jenny. Ich nutze Firefox und habe da so ein Plugin noch, was so wirklich alle Dinge, die irgendwie tracken können, grundsätzlich ausschaltet. Was heißt, die meisten Webseiten muss ich dreimal aufrufen, bis ich die Einstellung rausgefunden habe, wie es hingeht. Ich finde diese Suchmaschine total interessant, aber 10 Euro im Monat muss ich mich auch erstmal leisten können. Es ist wirklich wie so Bio-Kram. So fühle ich mich auch. Wenn ich es mir leisten kann, dann nutze ich Alternativen. Wenn es schnell gehen muss, Fast Food.
Ja, aber ich fand diesen Arc-Browser dann doch ganz witzig, also diese Lesezeichenleiste. Ich kann mal so in die Runde zeigen, wie das so aussieht. Ja.
Das sieht aus wie diese Leiste, wo man sich eigentlich immer seine Favoriten abspeichern kann.
Ja, und das ist aber ganz interessant, weil man kann sich da ganz, ganz viele Dinge ordnen und so, Webseiten ablegen und man kann sich dann so Browser-Oberflächen zusammenklicken, so zum Beispiel so Spaces nennen sie das. Zum Beispiel habe ich dann so ein Space für Journalismus gemacht, wo dann so unterschiedlich geordnete News-Seiten sind und die lese ich dann morgens und klicke mich da so durch. Also das hat schon so ein bisschen mein Browserverhalten verändert und ich finde das auch ganz interessant und das hilft auch theoretisch so beim Arbeiten und Ordnen, wie man wie was benutzt. Es ist aber schon auch kompliziert, muss ich sagen. Man muss sich, ne, das was du gesagt hast, Marc, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich reinfuchsen und ich fand es auch am Anfang echt überfordernd. Inzwischen finde ich es interessant auf jeden Fall, ja.
Was hast du noch gefunden?
Ich habe mir gedacht, okay, ne, wir sind bei Google, wie kann man sich noch mehr von Google lösen? YouTube nutze ich auch natürlich ganz viel und könnte man sich von YouTube lösen? Ja, vielleicht mit einem Service, der heißt Nebula. Ist so eine alternative Videoplattform, kostet so 5 Euro im Monat ungefähr. Und das Geld, was da eingenommen wird, das wird dann möglichst fair auf die VideomacherInnen der Plattform verteilt. Die sind dann quasi so Anteilseigner ihrer eigenen Plattform. Fand ich einen schönen Gedanken. Und Nebula, die Plattform, wählt auch aus, wer dort publizieren darf. Also es ist nicht offen für alle. Und deswegen gibt es bei Nebula, wenn ich das aufrufe, größtenteils so lange, kluge, schön gefilmte Video-Essays über Kunst, Kultur, Politik, Geschichte. Also jedes Mal, wenn ich das aufrufe, fühle ich mich super klug. Also so, hier ist die Geschichte von Japan der 60er Jahre. So, wow, spannend, okay, cool. Aber es ist halt auch alles auf Englisch und manchmal möchte ich einfach mein Yoga-Video machen auf YouTube und jetzt nicht irgendwie den langen historischen Essay gucken.
Also ich möchte nicht das Öko-Internet kleinreden. Mhm. Ich finde die Idee total schön, aber sie klingt natürlich so, als würde wildes Internet bedeuten, dass Nutzerinnen und Nutzer erstmal Zeit investieren müssen, eben auch noch nach Alternativen zu schauen, die auch mal auszuprobieren und Geld mitzubringen. Sehen die Verfechter des wilden Internets dieses Problem auch?
Ja, ich habe mich gemeldet bei Maria Farrell und bei Robin Bergeon und war dann so ein bisschen überrascht über die Reaktion, weil Maria Farrell, die war happy, dass ich diese Alternativen ausprobiert habe. aber weist dann eher auf so ein strukturelles Problem hin. Also quasi zu glauben, dass wir nur diese alternativen Dienste benutzen müssen und das rettet dann das Internet. Das ist so ein bisschen wie zu glauben, dass Papierstrohhalme den Klimawandel aufhalten. Es ist einfach nicht so einfach. Wir haben es hier mit einem strukturellen Problem zu tun. Und ein gutes Beispiel für diese strukturellen Probleme ist auch so einer der Gründe, warum die Google-Suche so dominant ist. Und zwar, weil Google bekannterweise Browser-Herstellern Geld gibt, damit die Google-Suche, das die Standardsuche im Browser ist, die dann die meisten Leute auch nicht umstellen. An Apple hat Google zum Beispiel in den letzten Jahren über 20 Millionen, an Apple hat Google zum Beispiel über 20 Milliarden Dollar im Jahr gezahlt. Und Maria Farrells Co-Autor Robin Bergeon, der arbeitet zum Beispiel an so einer Idee, wie man das aufbrechen könnte. Der stellt sich so einen Browser vor, der hat gar keine Standardsuchmaschine, sondern der Browser schlägt dir für jede Suchanfrage die passende Suchmaschine vor. Also wenn du eine Adresse eingibst, dann kommt direkt OpenStreetMap oder sowas. Und basierend auf der Anzahl an Suchanfragen könnten dann die Browserhersteller von den Suchanbietern bezahlt werden. Ist wieder ein bisschen kompliziert.
Muss man sich reindenken.
Ist auch kein perfektes System, gibt er auch zu. Aber es könnte eben so ein wilderes, faireres, demokratisches System werden. Aber Maria Farrell sagt auch, das ist schwierig. Es ist halt einfach super schwer für neue Unternehmen mit den aktuellen Tech-Giganten bei der Infrastruktur des Internets zu konkurrieren. Und deswegen sollten Regierungen viel stärker mitmischen, um ja neuen Diensten bessere Bedingungen zu bieten. Also, ne, sie denkt da so an mehr Regulierung, mehr Bemühungen, Monopole zu zerschlagen, das Schließen von Steuerschlupflöchern, fordert da Kartellbehörden heraus, aktiv zu werden und hofft, dass wir so vielleicht irgendwann ja dieses wilde Internet bekommen, das eben demokratisch, diverser, viel komplizierter, aber dadurch eben auch widerstandsfähiger ist. Und das geht einfach nicht, wenn man nur den Browser wechselt.
Aber jetzt frage ich jetzt mal den Pragmatiker, Dennis Kogel. Gibt es denn Sinn jetzt für alle Nutzerinnen und Nutzer, sich mit diesem Öko-Internet zu beschäftigen, sich da reinzuarbeiten?
Ja, doch. Ich würde sagen, ja, es ist ein gutes Gedankenexperiment, ein guter Selbstversuch, weil man da auch sieht, wo man ja vielleicht sich zu sehr auf die großen Dienste verlässt und wo man vielleicht irgendwie Alternativen finden kann, die einem auch besser gefallen könnten. Und vielleicht verändert das auch wirklich so, wie man auf das ganze Internet schaut.
Wir reden jetzt noch so ein bisschen davon, als wäre dieses Öko-Internet so ganz weit weg und als gäbe es da so Dienste, die noch niemand kennt. Aber ich gucke jetzt mal zu dir, Markus, so als Mastodon-Power-User.
Ja.
Würde ich ja sagen, für dich ist ein Teil dieses Öko-Internets, dieser Spielwiese, komplett normal. Da hältst du dich viel auf. Und meine Frage wäre, ist das Zufall, dass du gerade diesen Dienst besonders nutzt? Oder würdest du eben auch gerne dieses System, dieses alternativen Internets gern unterstützen?
Genau, es ist kein Zufall, dass ich es benutze, weil ich mir zur Lebensmaxime, um es mal ein großes Wort zu benutzen, gemacht habe, solche Sachen immer wieder auszuprobieren. Das habe ich eben auch mit Mastodon gemacht. Da haben wir festgestellt, es macht zwei Dinge, die finde ich total wichtig sind. Oder eigentlich nur eins, wenn man zusammenfasst, es lässt einem die Wahl. Nämlich die Wahl, keine algorithmische Timeline zu haben. Das heißt, Leute, die mir folgen, sehen, was ich poste, ohne dass eine große Firma sagt, nee, das ist gar nicht viral genug. Und das andere ist, es gibt eine Verbindung zwischen dem Instagram-Text-Ding-Threads und Mastodon. Und das finde ich ganz spannend, weil je nachdem, wo du dich in Mastodon ansiedelst, kannst du entscheiden, ob du mit Threads was zu tun haben willst oder nicht. Und das finde ich doppelt schön, weil es einerseits dieses wilde Öko-Internet und zweitens zeigt es, man kann sich damit auch ein bisschen vor Monopolisten schützen, dass die einfach irgendwo reinkommen und alles mit ihrem dicken Trecker überfahren und all diese Sachen machen, dass ich Mastodon sehr gerne nutze.
Monopolisten und große Unternehmen und was kann man dagegen tun? Da klingt schon ein bisschen für mich dein Thema mit, was du mitgebracht hast, Markus, weil wenn man über Alternativen zum großen Internet spricht, dann finde ich, steht da irgendwie so ein großer Elefant im Raum, nämlich das Geld, was man einfach braucht, wenn es um Technologien geht. Und ein Teil des Geldes, das man braucht, das fließt nicht nur in die Technologieentwicklung, sondern auch in die Auseinandersetzung darüber, ob die Technologien überhaupt existieren dürfen. Und das hat etwas mit Patenten zu tun, aber das kannst du uns gleich ein bisschen genauer aufdröseln.
Sehr gerne.
Im letzten Gespräch hatten wir hier in der Runde schon mal alle unsere Smartphones in der Hand und festgestellt, relativ wenige Unternehmen verkaufen einen Großteil der Geräte auf dem Markt. Und zumindest vorerst werden es noch weniger, denn Motorola darf in Deutschland seine Smartphones erstmal nicht mehr verkaufen. Woran liegt's? In den Smartphones steckt sehr viel Technik, also sehr viele Erfindungen. Und diese Erfindungen sind in der Regel patentiert. Und um diese Patente gibt es immer wieder Streit. Motorola hat einen solchen Streit jetzt vorerst verloren. Auch der Handyhersteller Samsung hat gerade eine Patentklage am Hals. Und wir wollen heute gar nicht so tief in die einzelnen Streits abtauchen, aber wir wollen die zugrunde liegenden Mechaniken besser verstehen. Und als wir das Thema in unserer Redaktionskonferenz bei Breitband besprochen haben, da sind wir immer wieder auf die Frage gestoßen, sind diese Patentstreits nicht eigentlich eine einzige Bremse für Innovation? Markus, du hast dich in das Thema hineingearbeitet. Und bevor wir zu der großen Frage kommen, erklär uns doch noch mal kurz, was da los war bei Motorola. Wie kam es zum Handyverkaufsverbot?
Es geht um eben Patente, die in den Handys drin sind, um sogenannte standardessentielle Patente. Was das genau ist, wird gleich noch wichtig. Und es geht um zwei Firmen. InterDigital ist die eine US-amerikanische Firma, die genau diese Patente hält, nämlich für sogenannte WWAN-Technologie oder WWAN. Das ist die Fachbezeichnung für die Technik, die Mobilfunk in Geräten möglich macht, also die Modems quasi. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht die chinesische Firma Lenovo. Die haben genau solche Technologie verbaut, zum Beispiel eben in Motorola Smartphones, das ist eine Marke oder eine Unterfirma von Lenovo, aber das gilt auch für alle Laptops von Lenovo, die Mobilfunk können, und das ist eigentlich aus Business-Perspektive der wichtigere Anteil, weil der Markt ist sehr viel größer, aber die Schlagzeile Smartphone-Anbieter kann keine Smartphones mehr verkaufen, klingt natürlich viel besser. Jetzt streiten die sich aber nicht darüber, ob das Patent verbaut wurde, das gibt Lenovo unumwunden zu, sondern die streiten über die Lizenzierung des Patents.
Aufgefallen, dass mich jetzt alle für naiv halten, aber wieso streiten die Unternehmen denn überhaupt über diese Lizenzierung? Also kann der Patentinhaber nicht einfach sagen, zahl mir Betrag X und wenn du das nicht machst, dann darfst du es eben nicht nutzen?
Im Prinzip ja, aber nein. Oder zumindest nicht in diesem Fall, weil jetzt geht es genau um dieses standardessentielle Patent. Das klingt kompliziert, man kann es aber ganz gut auseinandernehmen. Patent ist klar, ein juristisches Konstrukt, das eine Erfindung vor Verwertung schützt. Standard ist dann als nächstes wichtig, also Mobilfunk, LTE oder 5G zum Beispiel. Das ist ja ein technischer Standard, also etwas, auf das man sich geeinigt hat. Und man hat sich geeinigt, damit die Geräte interoperabel sind. Ja, also wenn jeder Smartphone-Hersteller seine eigenen Mobilfunkstandards benutzen würde, dann wäre ja die Hölle los und die Geräte könnten nur sehr schwer miteinander reden. Aber für die Umsetzung genau dieser Standards, damit die für alle funktionieren, braucht es halt wieder Technik, und diese Technik ist eben patentiert. Das heißt, es gibt Patente, die sind, Achtung, essentiell dafür, dass man den technischen Standard umsetzen kann, damit zum Beispiel Mobilfunk funktioniert. Das heißt, gesellschaftlich ist man daran interessiert, dass solche Patente genutzt werden können, und dafür gibt es dann eben besondere Regeln. Diese Regeln, die hier eine Rolle spielt, die hat mir Professor Alexander Wurzer erklärt. Der bildet an der Universität Straßburg im IP-Management aus, also in der wirtschaftlichen Nutzung von geistigem Eigentum. Und da zählen eben auch Patente drunter.
Eine solche Regel heißt zum Beispiel, dass also Standards, dass man dort also Zugang bekommen muss, dass man also da niemanden ausschließen darf. Aber der diesen Standard nutzt, der muss eine Friend-Lizenzgebühr bezahlen. Er muss sich aber auch Friend verhalten. Friend ist ein Akronym, das steht für Fair, Reasonable und Non-Discriminatory. Und das ist nicht einfach eine Zahl, also sozusagen eine Lizenzgebühr, sondern es ist vor allem auch ein Verhalten. Das heißt, man muss ein vernünftiges Angebot abgeben, man muss sich um eine Lizenz bemühen.
Also das gilt für beide Seiten, und davon handelt der Streit, dass die das eigentlich machen müssen. Aber Lenovo sagt, wir wollten ja eine Lizenz, aber euer Angebot war ja gar nicht fair. Und InterDigital sagt, ihr habt euch ja gar nicht wirklich ernsthaft um eine Lizenz bemüht. Und das Landgericht München hat eben jetzt gesagt, InterDigital hat recht, das geht so nicht. Motorola und Lenovo darf erstmal diese Geräte nicht mehr verkaufen.
Ich habe das Gefühl, mir sind die Machtverhältnisse noch nicht so ganz klar zwischen denen, die die Patente ausgeben und denen, die Patente wollen. Es klingt ja so, als gäbe es so etwas wie einen garantierten Zugang bei diesen standardessentiellen Patenten. Aber ehrlich gesagt klingt es auch so, als säßen trotzdem die Patentinhaber am längeren Hebel, weil die haben ja jetzt in dem Beispiel von Lenovo die Nutzung ihres Patents nicht verboten, aber einen Deal wollten sie auch nicht unter diesen Bedingungen.
Also das ist, wenn man die Experten, die ich in Interviews gefragt habe, fragt, dann ist es schon so, dass die sitzen leicht am längeren Hebel, aber es ist nicht so ganz klar. Es ist vor allen Dingen auch nicht so, dass es hier um so eine Art David gegen Goliath geht. Ja, es gibt immer wieder diese Patentstreitigkeiten, und da sind aber auf der einen Seite große Firmen, die möglichst viel Geld aus ihren Patenten ziehen wollen, um ihren Gewinn zu maximieren. Und auf der anderen Seite sind andere große Firmen, die möglichst niedrige oder am besten keine Lizenzgebühren zahlen wollen, um ihren Gewinn zu maximieren. Das heißt, das ist einfach ein knallhartes Geschäft mit knallharten Bandagen, auch eben mit dem Lizenzrecht. Ich habe auch noch mit einem anderen Patentanwalt gesprochen, Nils Meiser. Das war ein sehr langes Gespräch, aus dem ich aber auch mitgenommen habe. Patente werden heutzutage oft nicht ganz konkret beschrieben, also wie so ein sehr exaktes Kochrezept oder eine Aufbauanleitung, sondern so weitläufig wie möglich, was dazu führen kann, dass nicht nur die erfundenen technischen Lösungen patentiert sind, sondern auch andere Lösungsansätze, die denselben Effekt erreichen, was natürlich gerade bei standardessentiellen Patenten noch mal mehr dazu führt, dass es ohne das Patent einfach nicht geht. Also man muss sich einigen, weil man kann jetzt nicht einfach was Neues bauen.
Dennis, wie hast du so das Gefühl bei dem Arc-Browser? Hast du das Gefühl, die würden sich jetzt sofort diesem alternativen Browser, den du vorhin vorgestellt hast, den interessieren jetzt keine Mobilfunkstandards, aber glaubst du, die würden sich jetzt so reinschmeißen in dieses Patentgerangel?
Es basiert ja zum Beispiel bei denen auf der Google Chrome-Technik, und wenn jetzt Google sagen würde, na, nur Google darf das nutzen, dann würde das alles sofort zusammenfallen. Also die ganze Firma. Das ist schon kompliziert alles.
Genau. Und das klingt für mich so, also du hast jetzt irgendwie Google angesprochen, als würden am Ende da wirklich nur die großen Player sein, die wirklich eine Chance haben in diesem Markt der Lizenzauseinandersetzungen. Und das würde ja auch heißen, dass, Achtung, neuer Gedanke, Innovationen nur noch von finanzstarken Unternehmen kommt, weil die es eben auch schaffen, ihre Technologien groß zu machen und alle notwendigen Patente dafür zu erlangen. Oder Innovationen werden eben in einem kleineren Stadium eines Unternehmens frühzeitig abgewürgt.
Na, oder das kleine Unternehmen, das was erfindet, aber diese Patente dazu braucht, wird gekauft oder sucht sich finanzstarke Investoren und holt die an Bord. Aber ja, es ist tatsächlich so, viel Geld spielt in der Regel eine Rolle. Ohne geht's nicht. Alexander Wurzer sagt, das System funktioniert aber im Großen und Ganzen, bis auf so einzelne Ausnahmen. Und die kommen dann in kumulativen Industrien vor. Das sind also solche, wo es nicht darum geht, ich mache eine Erfindung und die deckt alles ab, sondern wo es darum geht, du brauchst für eine Erfindung noch eine Erfindung, die baut auf einem anderen Patent auf und so weiter und so fort. Und dazu zählt eben gerade auch die Hardwareindustrie, gerade im Digitalen. Der Mobilfunkstandard 5G umfasst zum Beispiel insgesamt, wollt ihr mal raten, wie viele Patente?
Oh, ist das hier nicht irgendwo aufgeschrieben? Mal kurz schauen.
Alexander Wurzer hat gesagt 20.000. Wow. Also dieses Gerät, mit dem wir telefonieren, 20.000 Patente nur für 5G, meint Herr Wurzer.
Aber bei solchen kumulativen Technologien gibt es tatsächlich Forschung, dass es da passieren kann, dass gewissermaßen Entwicklungen behindert werden, weil man eben nicht einfach so Technologien anderer verwenden darf. Wenn man es aber aufs große Ganze bezieht, gibt es keine Hinweise, dass ein Patentsystem tatsächlich Innovation nicht unterstützen oder befördern würde. Also das kann niemand, empirisch fundiert nachweisen.
Das hat aber die Vorbedingung, ne? Also wenn man akzeptiert, dass großes Geld und großes Kapital immer eine Rolle spielen muss, dann ist es wohl so, Patente in der Regel, Innovation gibt es trotzdem.
Gut, also für die Menschen, die in diesem ganzen Patentgerangel, nenne ich es jetzt mal, drinstecken und die Fachleute sind, für die ist Innovation in der Technologieentwicklung gesichert. Aber ich frage mich immer noch, wann genau ist denn eine Lizenz eigentlich fair? Das scheint mir immer noch vor Gericht geregelt zu werden. Und irgendwie scheint mir persönlich zumindest das nicht richtig. Kann man das nicht irgendwie einfacher gestalten?
Wir enden in Breitband ja hier sehr oft bei digitalpolitischen Themen mit der Forderung oder der Erkenntnis, da wird die EU sicherlich vielleicht eine Regulierung anstrengen müssen. Das ist in der Tat hier auch so. Es gibt den politischen Willen und den Versuch einer politischen Lösung, der eben tatsächlich regulatorisch ist. Sowohl Alexander Wurzer als auch Nils Meiser haben darauf verwiesen, dass die EU gerade an einer Regelung arbeitet, die gerade den Umgang mit diesen standardessentiellen Patenten vereinfachen soll. Was zum Beispiel dazu führen kann, dass gerade solche Streitigkeiten um die Höhe von Lizenzen viel schneller und viel transparenter erledigt werden könnten oder gar nicht erst auftauchen, weil dann einfach man nicht mehr so viel drum streitet, sondern es ist klar, dass wenn es eine faire Lizenz hat, eine gewisse Gebührenspanne, da muss man sich bewegen und dann geht alles viel schneller.
Es gibt noch etwas, wo wir bei Breitband, finde ich, immer wieder landen, und das ist doch dieser Gedanke Open Source. Was ist denn mit Open Source? Also was ist mit dem Ansatz, dass der Programmcode einer Software öffentlich zur Verfügung steht, sodass ihn jeder benutzen kann? Und das ist ja auch ein Prinzip, der in der Hardware wichtig ist, also Open Hardware. Wäre das nicht eine Alternative zu diesem, ich habe es vorhin Patent Gerangel genannt und bleibt doch noch ein bisschen bei.
Es wiederholt sich so ein bisschen, ich bin wieder bei ja, aber nein. Also theoretisch ja, aber praktisch eher nein. Das war zumindest mein Fazit nach einem Gespräch mit Maximilian Vogt. Der ist bei der Open Knowledge Foundation Projektmanager für den Prototype Fund Open Hardware. Und das ist ein Projekt, wo eben Open Source Hardware Projekte gefördert werden sollten.
Ich würde es gerne auch mehr als diesen Kampf gegen die Patente und so weiter sehen, aber diesen Kampf, den kann man unglaublich schwer gewinnen. Also da ist, also auf der Ebene ist das Kapital und da ist das Kapital auch einfach unersättlich.
Das heißt, Open Hardware ist momentan eher so in dieser Do-it-yourself-Maker-Szene verbreitet als Methode, um zugängliche, reparierbare Gegenstände zu dokumentieren und nachbaufähig zu machen. Also Maximilian hat zum Beispiel Wasserfilter oder Textil-Recycling-Maschinen genannt, wofür es diese Open Hardware-Anleitung gibt. In dem Maßstab, in dem wir aber heute hier darüber sprechen, findet das nicht im großen Stil statt, auch weil die Investitionen in die Technologien zum Erfinden nicht nur in die Erfindung fließen, sondern man braucht ja auch diese ganzen Produktionsstrecken und auch das ist unfassbar teuer. Ich glaube, an der Stelle kann man sagen, das Patentrecht erfüllt seinen Zweck in der kapitalistischen Marktwirtschaft, in der wir leben. Wenn man mehr Änderung will, spricht man dann sehr schnell über sehr viel größere Fragen als nur, wie ist denn das mit dem Patentrecht?
Und jetzt mal Stichwort mehr Änderung. Wir haben ja gerade in dem Gespräch vorher mit dir, Dennis, über das Öko-Internet gesprochen. Also die Leute, die ein wildes Internet wollen, die mehr Open Source wollen, mehr Interoperabilität, mehr Standards, weniger Monopole. Und jetzt haben wir von Markus eben gehört, dass es natürlich dann doch am Ende das große Geld ist, was dazu führt, dass man eine erfolgreiche im Sinne von umsatzstarke Technologie am Ende entwickelt. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie ist denn das, wie siehst du den Anspruch dieses Öko-Internets? Glaubst du, das bleibt auf dem Niveau von Wasserfiltern, ohne das schlecht reden zu wollen, oder wird das mehr?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wenn dieses Motorola-Beispiel irgendwie auch, also zeigt nochmal dieses, diese Idee, wie brüchig das ist. Ne? Also wenn das quasi an so kleinen Stellschrauben, also kleinen zentralen oder diesen standardessentiellen Patenten liegt, so dass das so Stellschrauben sind, wo ganz viel plötzlich heißen darf, so, ne, jetzt darf dieses Telefon nicht mehr verkauft werden oder so. Und dass man da natürlich hoffen könnte, ja, vielleicht gibt es da mehr, ne, mehr Auswahl, mehr kompliziert, mehr diverse Dienste, Hardware und so weiter und so fort, die ähnliche Dinge machen und die alle miteinander kommunizieren. Das klingt so kompliziert für mich. Also, ne, das ist so eine Utopie, aber ich verstehe auch, dass das total schwer umsetzbar ist. Also, ja, vielleicht bleibt es dann doch bei den Wasserfiltern, obwohl ich es mir anders wünsche.
Ich habe so eine kleine Science-Fiction-Positivstimmung, die ich vielleicht mitbringen kann. Mhm. Und zwar, patentierte Technologien werden ja irgendwann so zum Standard und dann fallen auch irgendwann die Patente weg. Und es ist ja momentan so, dass es gar nicht mehr so wichtig ist. Wir brauchen nicht mehr jedes Jahr einen neuen Computer, weil die Leistungsfähigkeit, jetzt mal abgesehen von KI, Cloud-Firmen und so weiter, nicht mehr so eine große Rolle stellt. Und deswegen habe ich gedacht, wenn immer mehr alte Technologie Open-Hardware ist und aber der Leistungsstandard von älteren Open-Hardware-Projekten dann auch ausreichend ist für unser alltägliches Leben, vielleicht diversifiziert sich so diese Technik irgendwie. Also das holt so langsam von hinten auf und dann kommen wir doch dahin, dass es vielleicht mehr offene Sachen gibt.
Ja. Also ich würde es mir wünschen. Und ich habe aber das Gefühl, dass schon jetzt dieses alternative wilde Öko-Internet seinen Platz hat in der gesellschaftlichen Nutzung von Technologien. Wenn wir uns einfach mal an die Twitter-Diskussion erinnern, Mastodon war schon da. Und dann konnten quasi mit jeder Welle, wie es irgendwie niederging mit Twitter, schwappte eine neue Welle zu Mastodon. Oder habt ihr Bing benutzt, bevor ChatGPT rauskam? Ich meine, ist jetzt nicht irgendwie das kleine Unternehmen, was dahinter steckt, ja? Aber bloß so diese Mechanik, dass auf einmal eine Technologie, mit der man nicht mehr so gerechnet hat, nur weil es eine neue Entwicklung gibt in der großen Technologieentwicklung, wieder wichtig wird. Euch beiden, Dennis Kogel, Markus Richter, danke ich erstmal für eure Zeit und für eure Recherchen.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Breitband. Vielen Dank an euch beide, meine Kollegen aus der Breitband-Redaktion, Dennis Kogel und Markus Richter.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Danke geht auch raus an Vera Linz. In ihrer Hand lag die Redaktion dieser Folge und Susanne Bayer, die sich um die Technik gekümmert hat. Konstruktives Feedback nehmen wir sehr gern entgegen unter breitband@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Jenny Gensmer und damit schließen wir diese Runde für heute. Macht's gut. Tschüss.